Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 von Kreisab, der Sendung zum Handball hier auf Sportradio 360. Die Handball-EM der Männer ist heute vor allem unser Thema. Und dazu habe ich mir wie immer kompetente Gäste eingeladen. Unseren Stammgast Christian Stein von Handball World. Hallo Christian.
Hallo Sascha.
Und außerdem präsentieren wir einen ablösefreien Neuzugang, der sogar EU-Ausländer ist und somit bestens in unsere Auswahl passt und auch noch einen deutschen Pass hat, Markus Götz von Sport1. Hallo Markus.
Und mit einer Österreicherin verheiratet ist und damit auch am Turnier teilnimmt. Freue mich sehr. Hallo.
Hallo Markus. Ja, da haben wir es schon, mit einer Österreicherin verheiratet. Wir sind ja hier in den Viktor Szilagyi Außenstudios sozusagen. Beste Stimmung nach dem 30-20 gegen die Tschechen. Hättest du es so deutlich erwartet?
Nee, natürlich nicht. Hätte keiner. Also wer das jetzt erzählt, dem nehme ich das nicht ab. Ich habe Österreich natürlich eine Chance gegeben gegen die Tschechen. Wer die Mannschaft der Tschechen ein bisschen kennt, der weiß, dass schon extrem viel von Philipp Liecher abhängt. Und den haben wir gut in den Griff gekriegt. Ich glaube, der hat nur 2 Feldtore gestern gemacht. Und dann haben sie blitzschnelle Außen, die Österreicher. Und wenn die Abwehr klappt, 20 Gegentore sprechen dafür. Und wenn die in die erste Welle kommen mit Weber und Santos, dann können die erstmal jeder Mannschaft gefährlich werden bei diesem Turnier.
Denkst du denn, dass sie auch den Dänen gefährlich werden könnten im nächsten Spiel?
Okay, müssen wir das jeden gleich nochmal überprüfen. Einfach drauf. Kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die Dänen verlieren gegen die Österreicher. Aber, ich habe das Spiel jetzt gestern nicht in Gänze gesehen, aber was ich gesehen habe, typisches Auftaktspiel der Dänen. Sie haben sich auch schwer getan, Abläufe noch nicht perfekt. Sie haben einen großartigen Torhüter mit Landin, sie haben die Stimmung auf ihrer Seite. Sie haben jetzt diesen ersten Sieg und sind damit drin im Turnier und ja, klar sind sie favorisiert gegen Österreich, aber ich bleib dabei, weißt du, was haben die Österreicher jetzt zu verlieren? Die haben diesen Sieg im Rücken gegen die Tschechen, die wissen ganz genau, wenn sie weiterkommen wollen, dann müssen sie sich gegen die Tschechen und gegen die Mazedonier durchsetzen. Die können sowas von frei aufspielen gegen Dänemark und können das genießen, also vollkommen unmöglich ist es nicht.
Christian, überschätzen wir vielleicht die Tschechen dann auch allgemein ein bisschen, nur weil da Philipp Liecher spielt, weil, sind wir ganz ehrlich, außer ihm ist da nicht mehr so viel.
Naja, also wir hatten das ja letzte Woche auch schon im Gespräch gesagt, Österreich punktet letztendlich über die etwas breitere Kadergröße. Bei Tschechien und Mazedonien fokussiert sich das auf die Topstars ein wenig. Klar, wenn man natürlich die Quote von Philipp Liecher gestern sieht, 12 Fehlwürfe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist das natürlich eine richtig schlechte Bilanz gewesen für Philipp Liecher, aber das ist natürlich dann auch die Vorbereitung entsprechend auf den Gegner ausgerichtet, dass sich Österreich vollkommen auf Liecher entsprechend fokussieren konnte. Und die Österreicher sind einfach dann entsprechend unberechenbarer gewesen. Das ist, würde ich sagen, also dass der Sieg natürlich so deutlich war, das konnte man nicht erwarten, aber insgesamt war ja unser Favorit auf dem zweiten Platz die Österreicher schon gewesen.
Ja, natürlich. Da kann ich jetzt auf gar keinen Fall widersprechen. Wir haben Österreich auf Platz 2 gesehen und natürlich die Dänen auf Platz 1. Die sind mit einem 5:0 direkt souverän in die Begegnung gestartet. Da war irgendwie auch gar keine Nervosität zu spüren. Die haben das dann locker runtergespielt am Ende. Aber mit 7 Zeitstrafen, die gehen das schon ganz schön zur Sache. Denkst du, dass die vielleicht auch einen Tacken übermotiviert sein könnten sogar? Dass der Druck sich quasi in dieser Art ausdrückt bei denen?
Na, ich sag ja immer, im Handball gewinnt die Mannschaft, die in der Summe aus sportlicher und unsportlicher Leistung das beste Gesamtpaket abliefert. Eine aggressive Abwehr gehört einfach auch zu einem Handballspiel mit dazu und es muss gar nicht negativ sein, wenn man mal mehr Zeitstrafen hat als der Gegner. Wichtig ist, wie gut ist man letztendlich im Unterzahlspiel dann auch und von daher gegen Mazedonien konnte man sich das noch leisten, vor allem weil ja mit Naumchen und Molsowski auch noch ein sehr starker Spieler ausgefallen ist.
Wir wollen, Markus, mal ein bisschen auch über die Bedeutung von Handball in Dänemark kurz sprechen. Ja. Da sind Prinz Frederik in der Halle gewesen und die Premierministerin Helle Thorning-Schmidt. Das zeigt eigentlich auch, wie wichtig das Turnier für die Dänen ist, oder?
Ja, brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Ich meine, beim Frauenhandball war das ja immer schon so, dass der eine extrem hohe Bedeutung hatte in Dänemark. Und im Männerhandball hat sich das in den letzten 10 Jahren sukzessive entwickelt, mit den zunehmenden Erfolgen. Und Wahnsinn, echt. Also was in Dänemark los ist, auch die Stimmung da gestern in Herning in dieser Halle zum Auftaktspiel schon, großartig. Man darf ja nicht vergessen, Dänemark ist ein ganz kleines Land, aber die stehen da geschlossen hinter ihrer Mannschaft. Es wird immer darüber diskutiert, ja, der Druck im eigenen Land und so weiter und so fort, kann ich schon nachvollziehen, aber wenn man sich auch mal die Ergebnisse der letzten 10, 20 Jahre anguckt, bei Heimveranstaltungen in den allermeisten Fällen war es ein klarer Vorteil, zu Hause zu spielen. Und ich bin überzeugt davon, dass das für die dänische Mannschaft auch ein klarer Vorteil ist bei diesem Turnier.
Apropos Heimvorteil, den hatten ja letztes Jahr die Spanier, sind dann auch Weltmeister geworden im eigenen Land. Die hatten gestern gegen Ungarn einen relativ guten Auftakt, 34-27 gewonnen. Was mir dabei aufgefallen ist, 12 verschiedene Torschützen. Kommen die dieses Jahr dann doch auch noch mehr über die Breite nach den Ausfällen, die sie da haben?
War doch schon bei der WM so, oder? Also so habe ich das zumindest in Erinnerung. Okay, Sterbik war noch mit dabei bei der WM, der Ausnahmetorwart. Aber was die Feldspieler betrifft, den alles überragenden Superstar, wie zum Beispiel Mikkel Hansen bei den Dänen oder Filip Vika bei den Tschechen oder, den hatten die Spanier doch auch bei der WM im eigenen Land im vergangenen Jahr nicht. Und da haben sie es auch schon über die Mannschaft gelöst. Auf jeden Fall, das ist die große Stärke der Spanier. Sehr breiter Kader, im Grunde keine wirklich schwache Position. Tor muss man ein bisschen abwarten, ob Sierra Mendes das tatsächlich komplett auffangen kann, dass Sterbik nicht mit dabei ist. Aber ja klar, die Breite macht es bei Spanien.
Werfen wir mal einen Blick auf das andere Spiel der Gruppe B. Und zwar gibt es da eine Mannschaft, die auch aus einem sehr kleinen Land kommt wie Dänemark oder Österreich, nämlich Island. Trotzdem bringen die immer sehr, sehr gute Handballer hervor, Christian. War denn das 31-26 gegen Norwegen so ein Resultat, wie man das im Vorfeld hätte erwarten können?
Ja, ich glaube, das konnte man schon erwarten, zumal ja auch gegenüber den Länderspielen jetzt in Deutschland in der Vorwoche nochmal mit Arno Atlasson und Gudjon Valla Sigurdsson wichtige Spiele noch dazugekommen sind, somit der Kader nochmal verstärkt wurde und die Isländer hatten sich ja schon in der Vorwoche in einer sehr guten Verfassung insgesamt präsentiert. Norwegen ist mit Sicherheit in der Gruppe B der Außenseiter auf.
Müssen wir uns ein bisschen Sorgen machen um den norwegischen Handball? Also nicht, dass wir uns wirklich Sorgen machen müssten, weil eigentlich ist es für uns ja relativ egal. Aber wenn da Havard Tveten kein einziges Feldtor macht, Bjarte Myhrvold nur mit einem Treffer, das ist ein bisschen wenig.
Ja, Havard Tveten ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste natürlich, aber letztendlich, also weiß man nicht, wie viele Turniere er noch spielen wird. Aber letztendlich muss man auch sagen, die Frage ist, was bei Norwegen nachkommt. Und Norwegen war jetzt auch nie die Nation, die jetzt großartige Erfolge bei irgendwelchen Turnieren hat vorweisen können bei den Männern in der jüngsten Vergangenheit. Korrigiere mich, wenn ich da jetzt irgendwie falsch liege, aber so die herausragenden Turnierspieler war jetzt, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern bei Norwegen.
Deswegen mache ich mir ja auch die Sorgen, ja. Sie hatten vorher nichts und jetzt haben sie quasi noch weniger. Apropos Sorgen, Markus, wir haben die deutsche Nationalmannschaft ja nun leider nicht dabei. Jetzt gab es am Wochenende einmal eine knappe Niederlage in Tunesien und ein Unentschieden. Natürlich ist das nur ein Testspiel, beziehungsweise zwei Testspiele sind es gewesen, aber muss man sich da Gedanken machen, wenn man nicht mal mehr Tunesien schlagen kann in bedeutungslosen Spielen?
Es wird mir so gehen wie euch, vermute ich mal. Ich habe die Spiele nicht gesehen. Sind die irgendwo gelaufen?
Das wüsste ich nicht. Nee, Christian, weißt du da was? Nee,
ich weiß es auch nicht. Ich habe die Vermutung, dass sie irgendwo gelaufen sind. Wenn ich meine Twitter-Timeline von gestern irgendwie mitverfolgt habe. Aber ich habe es auch nicht gesehen, weil ich dann doch noch haufenweise anderes tun hatte und dementsprechend die Redaktion am Laufen haben musste mit der ganzen EM auch und von daher habe ich es nicht selber gesehen.
Ich habe es auch nicht selber gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben, selbst wenn es in irgendeinem Livestream zu sehen war, war auch schon mit der Europameisterschaft beschäftigt. Deswegen ist es natürlich schwierig, jetzt zu den Spielen was zu sagen. Grundsätzlich sind das nicht die Ergebnisse, wo man direkt sagt, hurra, da geht es einen Schritt nach vorne, unentschieden und knapp verloren. Aber nochmal, habe die Spiele nicht gesehen, dann möchte ich mich auch zurückhalten. Grundsätzlich, das habe ich schon an einigen Stellen gesagt, ist es eine Katastrophe, dass wir nicht mit dabei sind bei der Europameisterschaft. Das darf man auch durchaus mal so drastisch sagen, auch mit den ganzen Folgekonsequenzen. Ich weiß nicht, ob da alle im Thema so drin sind. Es geht ja vor allen Dingen jetzt auch schon in Richtung Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Katar. Da wird es diese Playoff-Spiele geben. Die Deutschen nur im Top 2. Und das heißt, am Finaltag dieser Europameisterschaft wird es eine Auslosung geben für diese Playoff-Spiele und Deutschland wird einen EM-Teilnehmer zugelost bekommen. Das ist klar, irgendwas zwischen Platz 5 und 13. Und jetzt kann man sich ja ausrechnen, was da für mögliche Gegner auf uns zukommen. Ich bin da ziemlich angespannt, muss ich ehrlich zugeben. Und Sorgen machen wir uns schon alle um den deutschen Handball und das schon länger. Und das hat sich jetzt nicht geändert, sagen wir es mal so, durch die beiden Ergebnisse, die wir da aus Tunesien gekriegt haben.
Ich denke, so eine Mannschaft wie Ungarn oder vielleicht auch die Polen, die möchte man da nicht unbedingt spielen in der Qualifikation. Ne? Denn da hat man schwere Auswärtsspiele, das könnte richtig nach hinten losgehen.
Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Ne? Also da gibt es ja einige Kandidaten. Also, ich meine, es ist ja so geregelt, dass die ersten drei direkt qualifiziert sind für die Weltmeisterschaft. Also die ersten drei jetzt bei der Europameisterschaft. Spanien ist auf jeden Fall auch als Titelverteidiger mit dabei. Ne? Jetzt, die großen Favoriten sind ja Dänemark, Frankreich, Spanien und Kroatien. Wenn alles normal läuft und die sind im Halbfinale, dann können wir gegen die mal nicht kommen. Ne? Dann können wir alle kräftig durchatmen. Aber was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel Thierry Omeyer nicht spielen kann bei den Franzosen? Ne? Da fehlen auch noch ein paar andere im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Und die Franzosen kommen mal, das hat es ja auch gegeben in den vergangenen Jahren, dass das mal vorgekommen ist, gehen nicht unter die ersten vier. Und wie kriegen die Franzosen? Also dann kriege ich erst richtig Herzklopfen. Ne? Also Polen und Ungarn brauchen wir schon nicht, aber es könnte noch schlimmer kommen.
Dann hoffen wir mal, dass wir das irgendwie vermeiden können und die Losfee ein deutsches Herz hat. Ein deutsches Herz hat auf jeden Fall Oliver Rogge. Und da gab es dann am Wochenende die Meldung, dass er eventuell DHB-Sportkoordinator werden könnte. Was ist denn von dieser Personalie zu halten?
Ja, die Frage ist natürlich, aus welchen Motiven man letztendlich eine Funktion einführt. Also was braucht der DHB einen Teamkoordinator für welche Belange, beziehungsweise ja, also was sollen wir uns darunter vorstellen, welche Bereiche dann genau davon abgedeckt werden? Das ist letztendlich die Frage, um die es da geht. Letztendlich, klar, Oliver Rogge ist ein sehr eloquenter Mensch, der denke ich mal auch mit seiner Erfahrung auch hinterher nah an der Mannschaft bleiben kann und dann vielleicht noch irgendwo der Mannschaft helfen kann, auch wenn er nicht aktiv auf dem Parkett steht. Es ist natürlich die Frage, ob man die Betätigung letztendlich dafür braucht. Also
Markus, warst du ähnlich überrascht wie Christian, als du davon gehört hast?
Nee, ich war nicht überrascht, weil ich das ehrlich gesagt schon wusste. Also nicht, dass das irgendwie fix wäre, aber dass darüber diskutiert wird intern. Also was ich nicht weiß, und ich weiß ja nicht, ob ihr da schon mehr Informationen habt, wie denn genau die Stellenbeschreibung da aussehen soll, ja, für einen Teamkoordinator rund um die Nationalmannschaft. Das weiß ich nicht ganz genau. Grundsätzlich habe ich, würde ich das ehrlich sagen, eine hohe Meinung von Olli Rogge. Das ist schon eine echte Persönlichkeit. Und so viele haben wir davon nicht aktuell in der deutschen Handballnationalmannschaft. Und jeder sieht, wie ja die sportliche Situation rund um Olli ist. Ne? Er hatte so viele Verletzungen in den vergangenen Jahren. Der Substanzverlust ist jetzt spürbar. Er hat aufgrund dieser Verletzung auch in dieser Saison kaum Einsatzzeiten bei den Rhein-Neckar-Löwen gehabt. Warum soll sich das jetzt in der Zukunft noch dramatisch verändern? Der Junge hat schon echt ganz schön was einstecken müssen, körperlich. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er zum Ende dieser Saison seine Karriere beendet. Und wenn man ihn da in einer vernünftigen Art und Weise rund um diese Nationalmannschaft einbinden kann, dann wäre ich dem nicht grundsätzlich abgeneigt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also es geht aus meiner Sicht, macht es Sinn, jemanden von der Erfahrung eines Olli Rogge im Umfeld des Nationalteams letztendlich zu haben, weil dann die jüngeren Spieler vielleicht besser nochmal an die Mannschaft herangeführt werden, er letztendlich dann aber keinen Kaderplatz irgendwie bei irgendeinem Turnier oder sonst was wegnimmt. Also ich glaube, darum geht es einfach um die menschliche Komponente. Ich habe das mal bei anderen Mannschaften, bei Bundesligamannschaften auch erlebt, wo Spieler, die gar nicht großartig auf dem Parkett spielen müssen, aber einfach von ihrer Bedeutung für diesen Zusammenhalt einer Mannschaft so wichtig waren, dass man sie dann halt eben nach der Karriere in irgendeiner anderen Form noch eingebunden hat, damit dieses Mannschaftskonstrukt eben weiter bestehen bleibt. Und ich glaube, darum geht es dann auch ein bisschen. Also
ich denke, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Olli Rogic da auf jeden Fall der richtige Mann sein könnte. Wir sind uns wahrscheinlich auch alle einig, dass Talant Duszubajew ein sehr, sehr guter Trainer ist. Und da möchte ich auf jeden Fall auch noch kurz drüber sprechen, denn der ist jetzt in Polen bei Kielce. Und Bogdan Wenta, der da Trainer war, ist jetzt der Manager. Das war eine Personalie, die ja man so jetzt auch zu diesem Zeitpunkt eher nicht erwartet hätte, oder Markus? Das kam relativ plötzlich.
Ja, ich hatte da keine Insider-Informationen. In der Tat, auch für mich kam das überraschend. Also, es weiß ich auch nicht ganz genau, was steckt da eigentlich dahinter. Mein Gefühl ist, ich habe jetzt noch nicht mit so vielen Leuten darüber gesprochen, aber die sportlichen Misserfolge in der Champions League in Kielce, jetzt nicht grundsätzlich in dieser Saison, aber in den letzten Spielen, also wer das verfolgt hat, die gewinnen die ersten vier Spiele in einer echt schweren Gruppe, die schlagen auch den THW Kiel. Und dann ist da irgendwas passiert und die verlieren dreimal in Folge. Ich glaube, dass die da ein bisschen unruhig geworden sind. Jeder, der schon mal mit Bogdan Wenta zu tun hatte, weiß, was das für ein Typ ist. Der kann unglaublich nett sein, ja. Abseits eines Handbeispiels, mit dem kann man toll quatschen und alles wunderbar. Aber wir alle wissen, dass das auch ganz anders laufen kann in einem Spiel, rund um ein Spiel. Dass das auch einer ist, der dem einen oder anderen mal auf die Nerven gehen kann nach einer gewissen Zeit, ist völlig klar. Er hat jetzt da ewig lange die Geschicke geführt in Kielce und möglicherweise hat man da das Gefühl, ich sag mal so, wie man es gerne ausdrückt, in diesem Business neue Reize setzen zu wollen. Mhm. Ich vermute, dass der vielen Leuten ganz schön auf die Nerven gegangen ist. So, und dann hat man jetzt mittlerweile in Kielce die allerhöchsten Ansprüche. Talant Duszubajew ist auf dem Markt und jetzt hat man ihn verpflichtet. Ich würde aber wirklich davor warnen, jetzt automatisch die Gleichung anzustellen. Jetzt kommt einer der erfolgreichsten Trainer der vergangenen Jahre in Europa und damit gewinnt Kielce auch automatisch in den nächsten 1, 2, 3 Jahren die Champions League. Das muss man erstmal abwarten. Das muss man wirklich abwarten, wie diese Mannschaft, die hauptsächlich auch mit polnischen Spielern bestückt ist, dazu ein paar internationale Stars, wie die reagiert auf Talant Duszubajew. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Sehr spannendes Projekt.
Also mir wäre neu, dass Talant Duszubajew auch fließend Polnisch spricht. Ne? Das ist dann auch immer noch so ein Punkt, der dazu kommt. Christian, kannst du dir denn vorstellen, dass er jetzt, ich sage jetzt nicht reihenweise, aber dass er doch ein paar Spieler noch dazu holt, die er früher bei Ciudad Real bzw. Atletico Madrid dann auch hatte?
Naja, also zwei hat er ja schon da. Und wer Talant Duszubajew kennt, also es gibt ja dieses berühmte Zitat, für eine Weltklasse-Mannschaft brauche ich einen Weltklasse-Torhüter, einen Weltklasse-Mittelmann und einen Weltklasse-Kreisläufer. Mit Sormann und Agina Galde hat er praktisch schon auf Rückraum Mitte und Kreis zwei Spieler, die er aus seiner Zeit bei Ciudad Real entsprechend kennt, auf seinen Schlüsselpositionen besetzt. Dazu wird er mit dem ein oder anderen Polen mit Sicherheit auch noch ein wenig Russisch sprechen können. Bogdan Wenta kennt er aus seiner Zeit in Nettelstedt. Also von daher glaube ich, dass die Sprache nicht das große Problem sein wird, sich da verständlich zu machen. Kurz noch was zur Sache mit Wenta, aber auch wenn man die Pressemitteilung von Kielce gelesen hat, dann scheint es ja so zu sein, dass praktisch wie jetzt im Bereich Göppingen einfach diese Entwicklung schon sich im letzten Sommer angedeutet hat, dass Wenta irgendwie das Traineramt beenden sollte und man das ja eigentlich bis zum Ende der vergangenen, dieser Saison noch abwarten wollte und dann erst im kommenden Sommer einen Trainer präsentieren wollte. Jetzt ist natürlich Duszubajew verfügbar gewesen und Kielce hat ja mit Bertus Servas da auch einen sehr potenten Geldgeber, halt einfach einen großen Mäzen, ähnlich wie das beim HSV und Andreas Rudolph ist, ähnlich wie das andere Vereine haben, ob es jetzt Vardar Skopje ist, ob es Paris Saint-Germain ist. Also von daher, ganz so verwunderlich ist es vielleicht dann doch nicht. Verwunderlich ist eher der Zeitpunkt, aber...
Es klingt mir ein wenig wie vorgeschoben, dieses, wir entlassen ihn dann doch nicht ganz und er darf noch ein bisschen in der anderen Funktion dabei bleiben. Markus, deine Funktion ist ja eigentlich Sport 1 und dort die Handballspiele zu kommentieren. Wo können wir dich denn in den nächsten Tagen on air dann hören, beziehungsweise sehen?
Also wir legen heute los mit, also was heißt, wir von Sport 1 haben gestern schon losgelegt mit dem Eröffnungsspiel Dänemark gegen Mazedonien. Heute legen wir los mit der Partie Polen gegen Serbien.
Bevor ich dich dann noch kurz erzählen lasse, wir müssen ja dazu sagen, wir zeichnen heute am Montag auf und senden erst am Dienstag. Also vielleicht kannst du noch mal einen kurzen Ausblick geben auf die Spiele, die ab morgen sozusagen kommen, damit die Leute da nicht auf die falsche Fährte führen.
Okay, dann machen wir jetzt immer die Wochentage, dann kommen wir nicht durcheinander.
Genau.
Also Montag freue ich mich auf das Spiel Polen gegen Serbien. Dienstag habe ich die Freude, Ungarn gegen Island kommentieren zu dürfen. Und am Donnerstag Spanien gegen Island. So, das ist mal das, was ich in der Vorrunde zu tun habe. In der Hauptrunde wird es dann ein bisschen intensiver. Und die Kollegen Peter Kohl und Uwe Semrau sind natürlich auch in Charge. Also wir machen echt eine ganze Menge, ich glaube 28 Spiele insgesamt. Das hat sich ja alles relativ lange hingezogen, bis klar war. Es ist ja so, da rechnet ja keiner im Vorfeld damit, dass die Deutschen nicht mit dabei sind. Es gab ja Vereinbarungen längst für diese Europameisterschaft, allerdings gekoppelt an Verträge mit den Öffentlich-Rechtlichen, mit Teilnahme der Deutschen. Puff, war plötzlich alles weg. Dann hat es eine Weile gedauert. Ich freue mich riesig, dass es trotzdem geklappt hat. Ich glaube, das ist echt extrem wichtig, dass der Handball trotzdem eine Präsenz hat im deutschen Free-TV, auch wenn die Deutschen nicht mit dabei sind. Klar, tut es dann immer noch ein bisschen mehr weh, nochmal ein Nadelstich, ach du lieber Gott, da wird Spitzenhandball gespielt und wir sind nicht mit dabei, aber ich hätte es echt grauenhaft gefunden, wenn da gar nichts bei uns gelaufen wäre. Hoffe, euch geht es genauso.
Ich denke schon, dass es Christian auch so geht, oder Christian? Also ich bin froh, dass ich das ein oder andere Spiel dann doch im Fernsehen auch verfolgen kann. Es wäre ja zu schade gewesen, wenn wir dieses wunderbare Turnier verpasst hätten.
Ich bin über jede Minute dankbar, die ich auf Sport 1 den Handball verfolgen kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit, also da bin ich wirklich froh. Ja, Markus hat gesagt, 28 Spiele, das ist schon eine Menge Holz und da kommt der deutsche Handballfan natürlich voll auf seine Kosten. Und letztendlich ist es ja auch so, es sind ja genügend Bundesligaspieler dabei. Also ich habe im Vorfeld ja für unsere Datenbank alle EM-Kader entsprechend mit angelegt und mir auch angeschaut. Und es ist ja wirklich, in jeder Vorrundengruppe sind irgendwelche Bundesligaspieler dabei.
Also, wir sollten in den nächsten Tagen auf jeden Fall Sport 1 einschalten. Markus, ich bedanke mich bei dir recht herzlich. Wir werden auch mit dir in der Zukunft regelmäßig hier sprechen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Christian, auch dir herzlichen Dank. Und wir hören uns dann wieder in 7 Tagen hier bei Kreisab auf Sportradio 360.